Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir drei aus dem Büchereck Niendorf-Nord. Nico Wendt.
Hallo.
Janina Buschmann.
Hallo.
Und meine Wenigkeit Carola Nickschick. Und wir haben heute wieder jeder zwei Buchtipps für euch, haben uns ein bisschen hin und her überlegt, wie und was wir machen.
Was wir so machen.
Ja, weil wir immer finden, wir schaffen ja auch nicht alles gleich in dem Jahr zu lesen, in dem es erscheint. Und dann, oh ja, weil dann ist man immer so traurig.
Ja.
Und manches kommt dann erst, fällt einem erst später in die Hände.
Ja.
So ist es auch diesmal. Janina und ich, wir haben jeder ein Buch dabei, das ist schon im letzten Jahr erschienen. Und ein Buch, was uns in diesem Jahr schon sehr begeistert hat, obwohl wir sagen müssen, wir haben schon ganz schön viel gelesen in diesem Jahr und wir sind schon sehr begeistert von dem Literaturfrühling. Aber lasst euch überraschen, vielleicht ist was für euch dabei. Nico hat natürlich schon zwei Neuheiten aus diesem Jahr.
Obwohl er schon gesagt hat, das eine ist theoretisch auf Englisch schon letztes Jahr erschienen. Also
ist ein bisschen geschummelt.
Genau, eigentlich zählt es auch.
Ja, und vielleicht magst du es auch gleich vorstellen, Nico.
Ja.
Das ist das neue Buch, das wir jetzt alle total gerne gelesen haben und von dem unsere Chefin Christiane Hoffmeister gesagt hat, keiner verlässt diesen Laden, bevor er das Buch nicht gelesen hat oder gekauft hat und gelesen hat. Auf jeden Fall, Nico hat es im Original gelesen und ist sehr begeistert.
Ja, Nico, erzähl doch einfach mal.
Und jetzt schieß mal los.
Genau, welches Buch ist es denn überhaupt? Es ist Barbara Kingsolver, Demon Copperhead. Und sie war auch am Donnerstag sogar in Hamburg zu einer Lesung, da waren wir auch. Und das ist auch sehr, sehr großartig. Haben auch noch ein paar Sachen dann dazugelernt. Denn wie der Name schon so ein bisschen verrät, Demon Copperhead ist angelehnt an David Copperfield von Charles Dickens. Also die Hauptstruktur. Denn die Autorin hatte halt schon länger vor, ein Buch über ihre Region, also die Appalachen in Amerika zu schreiben. Aber sie wusste noch nicht so genau, wie sie das verpacken kann. Also wie sie da das machen kann. Und dann war sie in England und war dann wirklich in diesem Bleak House, wo David Copperfield, wo Charles Dickens David Copperfield geschrieben hat. So. Und dann saß sie wirklich an seinem Schreibtisch und dann hatte sie diese Idee, diesen David Copperfield eben in modernen, diese Struktur zu übernehmen und dann über ihre Region dann zu schreiben. Und ja, genau, das hat sie dann eben mit Dean Copperhead gemacht. Und ich glaube, ich fange erstmal an und erzähle, worum es überhaupt geht. Denn es spielt in den Appalachen und es geht um Demon Copperhead, der eigentlich Damon heißt. Aber ähnlich wie bei, da bekommen alle im Grunde Spitznamen. Sie hat das auch so ein bisschen an David Copperfield angelehnt, weil Charles Dickens hat ja immer sehr besondere Namen. Also auch sehr. Und da hat sie so ein bisschen mit gespielt und dann auch, die heißen alle so ein bisschen ähnlich wie bei David Copperfield. Und Demon ist gewisserweise auch zufrieden mit seinem Spitznamen, der ist besser als andere. Also und genau, Copperhead hat auch mit seiner Haarfarbe zu tun, also daher auch der Nachname. Und beispielsweise sein bester Freund von dem an, der heißt Maggot. Und das ist dann natürlich nicht so ein schöner Name. Also Mutter ist alleinerziehend und sie leben auch in einem Trailer und der gehört auch den Paggots, also nebenan. Und das ist auch so ein bisschen, was sie auch erzählt hat, also die Autorin, dass da dieses Gemeinschaftsgefühl sehr groß ist. Also, dass sie sich alle so ein bisschen umeinander kümmern. Und als Damon dann geboren wurde, dann war auch seine Mutter, war dann bewusstlos auf dem Boden. Und die Nachbarin hat sie dann gefunden. Hat dann erstmal Krankenwagen gerufen. Und das war halt, fängt gleich auf der ersten Seite so ungefähr an. Und sein Leben ist wirklich nicht einfach. Er muss im Grunde sich um alles, muss sehr viel kämpfen, denn seine Mutter ist auch drogenabhängig. Und das ist schon recht schwierig. Da muss er dann manchmal eben dafür sorgen, dass sie auch wirklich pünktlich aufsteht und zur Arbeit geht und alles. Und irgendwann kriegt sie dann auch einen neuen Freund, weil sie ist auch noch sehr jung. Und ja, der Freund, der ist so ein bisschen, ja, recht fies.
Genau. Ist ein Arschloch.
Genau.
Ja, anders kann man das nicht
genau,
sagen.
So kann
das
ist
Nico traut sich, das zu benutzen.
Genau, der ist Stoner und ja, der ist wirklich, der misshandelt eben auch beide. Und irgendwann kommt es dann auch dazu, dass er Damon eben, oder Damon wirkt. Und er wehrt sich dann dabei und beißt ihn dann. Und jetzt habe ich auch erfahren, dass es bei David Copperfield auch ähnlich war. Also das war auch, da hat er auch jemanden gebissen. Mhm. Und das hat nämlich dann noch später Konsequenzen für ihn. Denn im Grunde hat er sich ja nur verteidigt. Aber etwas später hat dann seine Mutter wieder eine Überdosis. Und muss dann erstmal ins Krankenhaus. Also er ruft dann den Krankenwagen im Grunde. Weil Stoner denkt alles, ach, das ist ja nicht so schlimm, das geht ja. Aber er kümmert sich dann eben darum, dass sie dann doch noch irgendwie überleben kann. Und er kann dann aber nicht so einfach wieder zurück zu Stoner. Also nicht wieder, also die Mutter ist dann eben im Krankenhaus und dann auch muss dann später auch einen Zug machen. Und er gerät dann so ein bisschen ins System, weil einmal, genau, Stoner hatte eben erzählt, dass er ja beißt und dass er eben auch nicht so einfach zurücknehmen kann. Und dann die Packets, also die ihn sonst eben aufgenommen haben das auch, durften das auch nicht, weil Sona eben erzählt hat, dass die ganz böse sind und durfte da eben auch nicht hin. Und dann kommt er im Grunde von einer Fliegerfamilie in die andere und da wird er auch extrem ja, ausgenutzt. Also beispielsweise kommt er auf eine kleine Farm, die Quixen Farm, und da muss er dann eben auch wirklich arbeiten. Also es, teilweise darf er dann auch nicht zur Schule, weil er eben gearbeitet werden muss, muss geerntet werden. Und unter anderem auch beim Tabakanbau. Mhm. Und,
das hat sie auch erzählt.
Mhm. Genau, das hat sie auch erzählt. Dass, das ist recht schwierig. Ich habe auch irgendwo, glaube ich, gelesen, dass das nicht in Maschinen gemacht werden kann. Das muss irgendwie wirklich per Hand gemacht werden. Und da kommt es dann zu seinem Unfall, wo er dann wirklich so eine Tabakvergiftung kriegt.
Ja, genau.
Und dann kommt auch noch eine andere Pflegefamilie, weil die Quixenfarm, der braucht die Kinder im Grunde nur für die Ernte, also wenn die Ernte vorbei ist, dann brauchen die Kinder niemand. Und damit verdienen die eben auch so ein bisschen Geld, obwohl sie im Grunde so wenig Geld vom Staat kriegen, dass sie eigentlich für die Kinder zur, für Essen und sowas benutzen müssen, aber die verdienen trotzdem dran. Denn die nächste Familie, das, die haben selber zwei Kinder, aber die sind sehr arm und der Vater hat dann die Idee gehabt, ja so ein bisschen Geld zu verdienen. Also der kriegt da eben ein bisschen Geld dazu und Damon bekommt auch ganz wenig Essen. Also er ist wirklich am Verhungern fast.
Ja.
Und dann wird er auch einmal richtig von seinem Vater an den Tisch gesetzt, oder was ist Vater, von dem Pflegevater. Und dann wird gesagt, ja, du musst jetzt aber auch ein bisschen Unterhalt zahlen. Also wie viel kannst du denn da zusteuern irgendwie? Und ich weiß nicht, da war glaube ich 10 oder so. Hat er natürlich kein Geld. Also.
Schreckliche Verhältnisse,
echt,
ne?
Genau, ja. Das ist ja wirklich momentan. So in Amerika habe ich auch so ein paar Nachrichten gehört, wo dann wirklich, wo es dann Unfälle mit Kinderarbeitern gab, wo die dann wirklich in einer Fabrik einen Arm verloren haben oder ein anderes vom, hatte eben auf dem Dach gearbeitet und ist dann runtergefallen und das ist wirklich ein schlimmes Problem. Und genau, auch in dieser Familie wird ihm dann eine Art Job vermittelt, also da muss er dann wirklich durch Müll gehen und da auch beispielsweise bei Autobatterien da die
Die Batterieflüssigkeit
genau,
die soll er irgendwie sammeln und in so Kanister füllen und muss sich da durch den Schrott wühlen, um alles da rauszuholen, was irgendwie noch verkaufbar ist. Also echt.
Also richtig extreme Verhältnisse da. Und er hofft dann natürlich immer, dass es nur eine Zeit lang dauert, weil seine Mutter kommt dann ja irgendwann raus. Also dann hofft er eben, dass er dann... Aber dann kommt es zur Katastrophe. Denn seine Mutter hat dann noch einmal eine Überdosis und an der stirbt sie dann auch. Und das spielt eben auch so eine große Rolle in dem Buch, diese Opioid-Krise. Die, also das hatte ich auch gar nicht erzählt, das spielt im Grunde Ende der 90er.
Ja.
Und da fing das eben an mit diesen Opioiden.
Ja. Genau.
Und sie war im Grunde, seine Mutter war dann im Grunde eines der ersten Opfer da. Und er versucht dann, da irgendwie rauszukommen. Also er weiß eben, dass oder hat gehört oder vermutet, dass sein verstorbener Vater noch irgendwo eine Familie hat. Da hat er so ein paar Anhaltspunkte und dann zieht er los und versucht, sie zu finden. Oder die vielleicht noch existieren. Und Ich verrate natürlich jetzt nicht, ob er das findet.
Und, auf gar keinen Fall.
Genau, also es sind natürlich auf Deutsch, ich glaube, 800 Seiten oder so. Also es passiert noch ordentlich was.
Das hat sie aber auch gesagt, ne? Ja. Auf Deutsch ist es so dick.
Ja.
Genau. Und sie sagte auf dann, Englisch sind noch ein paar Worte reingeschmuggelt worden oder so. Das fand ich auch sehr
vielleicht
lustig.
Vielleicht liegt es auch am Druck oder so am manchmal. Druck,
egal, wahrscheinlich. Ja, ja vielleicht am Satz am hier, Satz, ne? Und dann, also an der Größe der Buchstaben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie das bei der Lesung gegeneinander gehalten und hat gesagt, das ist so dick, was ist denn da passiert? Aber es liest sich, und das haben auch alle bestätigt, glaube ich, es liest sich großartig.
Ja, ne? Und auch auf Englisch und auf Deutsch. Also auf, übersetzt hat das Dirk van Gunsteren. Und da hat sie auch erzählt, dass er das, glaube ich, in 6 Monaten übersetzt hat.
Also wirklich. Also sie war völlig baff. Und das muss man auch sagen. Ja. Also ja, eine unglaubliche Leistung eines Übersetzers, genau. Aber was hat dir denn besonders gut gefallen daran? Ich meine, es ist ja, wenn man das jetzt so hört, ne, könnte ja jeder sagen, ist ja eine furchtbare Geschichte.
Ja, im Grunde, also viele Sachen. Erstmal, was ihn auch noch gar nicht erwähnt hat, dass sie hat auch bei der Lesung gesagt, dass Damon Copperfield so ein bisschen humorvoller sein sollte als David Copperfield.
Ja.
Und das merkt man dann auch im Buch. Und was ich auch gut fand, er ist auch sehr an Comics interessiert und er zeichnet gerne.
Ja,
und,
seine Begabung.
Seine Begabung ist das. Und er malt auch von allen Menschen, die er trifft, immer, die teilt er in Superhelden und Superschurken ein und malt er sie eben auch immer. Und da ich auch gerne selber zeichne, hat er das auch so ein bisschen, habe ich dann auch dran gedacht. Und was ich auch sehr interessant fand, was sie gesagt hat, normalerweise könnte man ja denken, er hofft dann später berühmt zu werden mit seinen Zeichnungen. Und, aber in dieser Region hofft man nicht berühmt zu werden, weil das sonst als arrogant gilt. Also dann würde man ja denken, man wäre besser als alle anderen. Also dann ist man eben... Und das fand ich auch sehr interessant. Und ja, mich hat das Ganze auch so ein bisschen an John Steinbeck erinnert. Also dieses, dass eben so ein soziales Thema aufgegriffen wurde, aber eben aus dieser menschlichen Sicht dargestellt. Also dass man nicht irgendwie einfach nur Statistiken liest, wie viele Menschen an den Drogen gestorben sind, und sondern dass man wirklich in diese Gesellschaft dann reinkommt und dann auch diese einzelnen unterschiedlichen Personen, Persönlichkeiten dann kennenlernt. Und genau das hat mir sehr gefallen, also dieses auch Empathische, wo man dann wirklich mit denen mitfühlt. Und genau, das war sehr...
Also ich fand auch, also obwohl es ja so schwer ist an einigen Stellen, finde ich nicht, dass es so ein sehr trauriges Buch ist oder so. Mhm. Das haben zum Beispiel viele, die zu uns jetzt in den Laden gekommen sind, haben halt gefragt, oh, das ist ja schon ein schweres Thema. Ja. Und ich habe auch gesagt, aber wenn man das liest, dann fühlt es sich gar nicht so an. So, ja, er hat immer wieder Rückschläge, aber er rappelt sich halt auch immer wieder auf.
Ja, so ein Kämpfer.
Und er ist halt wirklich ein Kämpfer, und er sieht sich selbst aber, habe ich das Gefühl, gar nicht so. Er macht halt einfach das Beste aus dem, was irgendwie geht.
Genau.
Und was ich auch faszinierend fand, war diese Verbundenheit zu den Appalachen. Die er so hat, weil immer, wenn er in Städten ist und so, sehnt er sich so zurück nach diesem Ländlichen und nach dieser Gemeinschaft, die er da erfahren hat, obwohl man jetzt vielleicht als Außenstehender sagen würde, ja, die Hillbillies da hinten ne, im Trailer leben, ist ja total ranzig und will ich nicht und total schlimm, aber dass gerade die Menschen, die halt am wenigsten haben, dass die halt so dieses Gemeinschaftsgefühl haben und sich untereinander helfen, auch wenn das nicht der beste Ort vielleicht so zum Leben ist. Für die Menschen da ist es halt das, und die fühlen sich da zu Hause und die sind auch stolz darauf.
Ja.
Und ich fand das so sehr charmant, so diese, gerade diese Gesellschaftsschicht jetzt mal in so einem ganz anderen Licht beleuchtet zu sehen, als man das sonst so aus Medien und Filmen und so.
Genau, weil das hat sie nämlich auch gesagt bei der Lesung.
Das war ihr Anliegen.
Genau, ihr Anliegen. Denn die ganzen Medien, ob das jetzt Nachrichten oder Fernsehen oder Kino, alles wird in den Städten produziert. Und die Menschen auf dem Land, die sind da, sehen sich gar nicht repräsentiert, weil die kommen da eben nicht vor. Oder eben als Hinterwälder.
Ja, als die Landeier.
Genau. Und dann, als sie dann den Pulitzerpreis gewonnen hat, sie selber wusste gar nicht, ob die anderen, die um sie herum leben, überhaupt alle wissen, dass sie schreibt. Oder und dann hat sie aber gemerkt, als sie das dann gewonnen hat, dass die alle ganz glücklich waren. Und dann haben sie auch gesagt, wir haben den Preis gewonnen. Also es war dann wirklich so dieses Gemeinschaftsgefühl. Also sie hat nicht einfach über sich geschrieben, sondern über die...
Über alle.
Das fand ich auch sehr schön. Also dieses.
Und ich fand auch, also jetzt mal abgesehen von dem Buch, ich fand sie sehr sympathisch. Sie hat mit so viel Humor auch ihre Geschichte erzählt und ihr Anliegen halt, dieses Gebiet, diese Menschen da sichtbar zu machen, das fand ich halt richtig, richtig toll. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also das Buch müsst ihr einfach alle lesen.
Ja, ist einfach so. Egal, ob auf Deutsch oder auf Englisch, einfach lesen.
Ganz genau.
Ja. Ja. Soll ich mal weitermachen?
Ja, mach mal.
Dann reisen wir nämlich jetzt von Amerika nach Irland. Und zwar, wie fange ich denn an bei diesem Buch? Das ist immer so...
Fang mal einfach an.
Also, ich fange mal von hinten an. Also, ich habe ein Buch gelesen, und zwar Ein Geist in der Kehle von Dorian Niegroffer. Ist bei BTB erschienen, und zwar ist es eigentlich Anfang 2023 schon rausgekommen. Und ich wollte es damals, als wir es bei uns im Laden liegen hatten, habe ich hinten drauf gelesen, habe das Cover gesehen und war so, oh geil, das ist ein Buch für mich. Und wie das dann aber manchmal so passiert, es kommt dann ein anderes Buch dazwischen und dann schiebt man das noch nach hinten und dann kommt dies dazwischen und das. Naja, wie auch immer, ich habe es nicht geschafft, 2023 dieses Buch zu lesen. Genau. Und ich habe dann tatsächlich, ich glaube, es war kurz vor Silvester oder so, saß ich dann im Laden und es hatte eine Kundin oder ein Kunde von uns, hatte es bestellt, es stand bei uns im Abholfach und da war ich so, ach ja, das war ja auch noch da. Und dann habe ich reingelesen im Laden, weil gerade nicht so viel los war und bin da echt direkt drin versunken und habe es mir dann direkt als Leseexemplar von hinten mitgenommen. Weil ich das so faszinierend fand. Also es erzählt so ein bisschen Dorian Niegroffers eigene Geschichte. Sie ist eigentlich Lyrikerin, sie hat einen Mann und ist Mutter von 3 Kindern. Und sie trifft in ihrer Jugend bereits auf ein Gedicht, was in Irland eigentlich sehr, sehr bekannt ist. Und zwar ist es ein Gedicht von, jetzt muss ich nochmal nach ihrem Namen spicken. Ich hatte mir eigentlich ein Lesezeichen hier reingehauen, das habe ich jetzt schon wieder...
Verbaselt,
wie das so ist. das ist ein, oh Gott, das kann ich jetzt nie aussprechen, ne? Kaonet, glaube ich, ein Klagelied auf Art. Und es ist ein Klagelied, ein Gedicht, was in Irland eigentlich von jedem Schüler und jeder Schülerin irgendwann mal analysiert wird. Ist total bekannt eigentlich, jeder hat es schon mindestens irgendwie schon mal davon gehört. Und über diese Autorin dieses Gedichtes ist aber wahnsinnig wenig bekannt. Also ihr begegnet es in der Jugend, in der Schule auch. Und alles, was über diese Autorin da steht, ist ihr Name und dass sie die Frau von Art war und Mutter von 3 Kindern. Und das war es irgendwie so. Und sie ist dann mit dem nächsten Kind schwanger und beginnt so ein bisschen die Geschichte dieser Frau aufzuarbeiten. Weil irgendwas an diesem Gedicht... Ja, das spricht sie an und das schlägt irgendwie so einen Ton in ihrem Innersten an, den sie nicht so richtig erklären kann. Und sie begibt sich dann auf die Reise quer durch Irland, durch sämtliche Bibliotheken und Archive und versucht irgendwie rauszukriegen, was denn mit dieser Frau passiert ist und was für ein Leben die geführt hat und wie es überhaupt zu diesem Klagelied gekommen ist, was so viele kennen. Und es ist eine Geschichte über, über Frauen, also Frauen im, ich sag mal, traditionellsten Sinne. Also es geht viel ums Muttersein und was das so mit sich bringt. Es geht natürlich auch um die Unterdrückung der Frau. Und sie zieht ganz viele Parallelen zwischen dem Leben von Aiblin Doone, wie sie heißt, und ihrem eigenen, weil sie sich immer in jeder Geschichte irgendwie wiederfindet. Und es ist ganz schwer zu beschreiben, warum ich das so großartig fand, weil ich finde zwar diese Geschichte schon spannend, aber was mich so berührt hat an diesem Buch, ist so diese generationenübergreifende, wie soll ich das beschreiben, diese generationenübergreifenden Dinge, die jede Frau irgendwie so nachvollziehen kann. Also es ist wirklich, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Also man liest es so und man spürt es im Herzen. Also anders kann ich es eigentlich nicht beschreiben. Also es gab eine Szene im Krankenhaus, wo die Autorin lange Zeit das erste Kind nicht rausbekommen hat. Das war kein Satz, aber...
Wir wissen, was du meinst.
Ihr wisst auch nicht, was ich meine. Das Kind ist ein Frühchen gewesen und es musste ganz lange auf der Intensivstation betreut werden. Und sie ist dann mit mehreren anderen Müttern in einem Raum und wartet immer darauf, dass ihr das Kind an die Brust gelegt wird und dass sie ein bisschen stillen kann. Und dann wird das Kind aber eben wieder weggenommen, weil es muss ja eben auf die Intensivstation. Und wie intensiv diese Erfahrung ist und wie diese Gemeinschaft von Frauen irgendwie da zusammenhält, das fand ich so berührend. Und ich habe das ja im Laden gelesen und ich habe fast angefangen zu heulen. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das total viel mit mir gemacht. Und ich fand es total faszinierend, weil eigentlich bin ich nicht so ein Mensch, der jetzt so traditionell weiblich auf Mutterschaft und sowas alles, sag ich mal, aus ist. Also ich finde es tut, also große Liebe an alle Mütter und alle, die das machen. Für mich ist das absolut gar nichts. Ich finde das ganz schrecklich und gruselig und ich möchte mich damit eigentlich nicht beschäftigen. Aber irgendwie hat es bei mir so einen Anklang gefunden. Ja. Sie hat es irgendwie geschafft und deshalb fand ich das so wahnsinnig großartig. Ich finde es auch sprachlich wirklich toll. Man merkt einfach, dass sie eigentlich Lyrikerin ist. Ich finde, das merkt man eigentlich immer in Texten. Und ich fand auch die deutsche Übersetzung wirklich wahnsinnig gut. Also es ist übersetzt worden von Cornelius Reiber und Jens Friebe. Und ich fand es einfach großartig. Anders kann ich das nicht sagen. Und obwohl es jetzt aus dem letzten Jahr ist, möchte ich euch das nochmal ans Herz legen, weil ich finde, das ist einfach ein Buch, was man mal gelesen haben muss. So, genug so. Gesammelt.
Ich muss sagen, jedes Mal, wenn du über dieses Buch sprichst, bin ich wieder total hin und weg. Und
ja, das, ich liebe das wirklich sehr.
Ich werde es auch noch ganz bestimmt noch lesen, weil das ist, ich habe nur kurz reingelesen und ich fand auch diese Sprache, wie du sagst, die ist einfach so, das zieht einen gleich so rein. Ja. Aber wie das immer so ist, es kommen immer Bücher.
Es gibt
immer
so
wieder
viele
neue Bücher.
Tolle Bücher, ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Luxusproblem.
Ja, das stimmt.
Und ist es ja auch gut, wenn man immer mal wieder was in petto hat, wenn man sagt, es geht mal gerade gar nichts, aber das hat sie mir doch eigentlich empfohlen, dann geht das vielleicht gerade.
Ja.
Ja, jetzt waren wir in Irland.
Ja.
Und jetzt reisen wir nach Wien, nach Österreich.
Oh.
Und zwar habe ich auch ein Buch mitgebracht aus dem letzten Jahr, was ich erst gelesen habe, nachdem es schon eine Weile auf dem Markt war. Aber naja, wie das so ist. Das ist von Dirk Stermann und das heißt Mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen. Ist im Rowohlt Verlag erschienen und das ist eine Geschichte, die hat mich sofort begeistert. Ich habe den Klappentext gelesen, also die Rückseite eigentlich nur. Und dann habe ich vorne so einen kleinen Abschnitt gelesen und habe gedacht, ach, Erika Freeman, die kennst du gar nicht. Da muss ich mal ein bisschen reinlesen. Und dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes drin kleben geblieben. Und habe eine Frau kennengelernt, die mich sehr beeindruckt hat. Dirk Stermann ist Deutscher, der es in Österreich geschafft hat, ein ganz anerkannter Journalist und Talkmaster zu werden. Und er hat eine Sendung im österreichischen Fernsehen, die heißt Willkommen in Österreich. Und in dieser Sendung sitzt eines Tages Erika Freeman als sein Gast. Und da lernen die beiden sich kennen und ich glaube, das war so für die, war das Liebe auf den ersten Blick und die Freundschaft war eigentlich schon besiegelt. Erika Freeman ist über 90, als sie bei ihm zu Gast ist. Sie ist Österreicherin, also sie ist in Österreich geboren, in Wien geboren. Sie hat die amerikanische Staatsbürgerschaft und jetzt auch wieder die österreichische Staatsbürgerschaft. Die hat sie nämlich dann zurückbekommen. Und die beiden unterhalten sich und sie ist so schlagfertig und so voller Witz und Charme, dass ihr, so sagt man, wohl ganz Österreich zu Füßen gelegen hat. Und dann bin ich in dieses Buch eingestiegen, in diese Geschichte eingestiegen, in der Dirk Stermann uns quasi Erika Freeman vorstellt, in ganz kleinen Episoden. Die beiden lernen sich kennen in dieser Talkshow. Und am nächsten Tag bittet Erika Dirk Stermann, er soll sie doch mal im Imperial besuchen, zum Kaffee. Das macht er dann auch. Da wohnt sie nämlich. Und sie ist in Österreich, auch, weil sie als Zeitzeugin immer wieder mal in Gespräche geht. Denn Erika Freeman ist Jüdin und als sie 12 Jahre alt war, hat ihre Mutter sie ganz alleine in den Zug gesetzt nach Amsterdam und von Amsterdam aus ist sie nach Amerika geschickt worden, sozusagen zu Verwandten in Sicherheit vor dem Naziregime. Nur so hat sie es überlebt wahrscheinlich. Und die Verwandten in Amerika, die wollten sie aber irgendwie nicht, die war ihnen irgendwie zu unheimlich, die war so brav, dieses Kind. Die wollte keinem zur Last fallen. Und sie ist dann auch so ein bisschen in so ein Räderwerk geraten, aber zum Glück in gute Hände. War auch bei einer Pflegefamilie, hat eine gute Schule besucht, hat sich selber Englisch beigebracht, hat dann studiert und ist dann eine der berühmtesten Psychoanalytikerinnen Amerikas geworden. Also sie kennt das Who is Who dieser ganzen amerikanischen Promis. Sie erzählt da auch so ein bisschen drüber, aber über niemanden, den sie behandelt. Damit fängt es nämlich auch an. Sie sitzt neben Hillary Clinton bei so einer Gala und in New York, da sitzen die nebeneinander und und Erika trägt wie Hillary ein Abendkleid. Sie sind beide guter Laune und dann sagt Hillary zu ihr, was hast du denn da für einen Orden an deinem Kleid? Und sie nickt nur und sagt, das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Hillary fragt mich, was das ist und ich sage ihr, dass sie erst versucht haben, mich zu töten und dann haben sie mich dekoriert. So ist ihr Humor. Sie nimmt also alles, was ihr widerfahren ist im Leben, mit einem unglaublichen Humor und das hat mich sehr beeindruckt. Auf jeden Fall treffen die beiden sich dann jeden Mittwoch zum Kaffee und Erika und Dirk Stermann erzählen, also Erika Freeman und Dirk Stermann erzählen über Gott und die Welt, über Politik, über Gesellschaft, über Menschen, die wir vielleicht auch kennen aus Politik und Fernsehen und Medien und so weiter und so fort. Aber ganz wichtig erfahren wir ganz viel über das Leben, das diese Frau geführt hat. Das wirklich kein einfaches Leben war. Sie erzählt von ihrer Mutter, die in Wien geblieben ist, die sich da versteckt hat. Man nannte das damals die U-Boote und die dann auf ganz tragische Weise durch einen der letzten Bombenangriffe auf Wien ums Leben gekommen ist. Sie erzählt von ihrem Vater, der von dem es heißt, er wäre in Theresienstadt ums Leben gekommen und dem sie dann auf ganz abenteuerliche Weise in New York an Yom Kippur über den Weg läuft, weil er von einem schwedischen Konsul gerettet wurde in Theresienstadt. Dieser Konsul war in dieser schwedische Konsul war in Theresienstadt und hat Schweden da rausgeholt und er hatte seine Tochter mit und die ist, das werde ich auch nie vergessen, das ist auch sehr bildlich da beschrieben und die Tochter fällt wohl in irgendwie so einen Graben und der Vater von Erika Freeman springt rein und rettet dieses Kind und dann nimmt der Konsul ihm das Kind ab und flüstert ihm ins Ohr, ab jetzt bist du Schwede, weil er strohblonde Haare hat und gut als Schwede durchgeht. Und er nimmt ihn mit, er setzt ihn dann ab und er muss sich alleine durchschlagen, aber er schafft es immerhin. Und was Erika erzählt, ist so unterhaltsam und so beeindruckend, dass man es kaum in Worte fassen kann. Sie sagt zum Beispiel auch, sie wohnt in diesem Hotel Imperial, in dem Hitler auch eine Nacht war und sie wohnt da. Und sie sagt, das ist meine kleine Rache an Hitler. Sie geht also da auch wirklich immer ganz spannend, also ganz humorvoll mit um. Das hat mich sehr fasziniert. Und dieser Satz, der auf dem Buch steht, mir geht's gut, wenn nicht heute, dann morgen, das ist auch ein Satz, da ist sie ist krank und muss das Bett hüten. Und Dirk kommt in ihr Zimmer und fragt sie, wie geht's dir? Und dann sagt sie, mir geht's gut. Und wenn nicht heute, dann morgen. Das ist so ein Schlagwort. Und da denk ich immer, ja, aber einfach Begeisterung, finde ich. Und Sie kriegt auch oder sie bekommt die österreichische Staatsbürgerschaft zurück. Sie steht dann auch auf diesem Platz, auf dem Hitler den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich verkündet hat. Und das sind alles so Situationen, wo ich denke, da wusste ich nichts drüber. Also unglaublich beeindruckend. Das Buch hat mir echt gut gefallen. Außerdem habe ich eine Frau kennengelernt, die ich nicht kannte. Und wenn ihr das sehen könntet, hier sind so viele kleine Post-its drin, weil diese Frau so schöne Sätze sagt, die sind einfach, die möchte ich einfach nicht vergessen. Und dann schlage ich einfach so eine Seite auf oder wenn sie beschreibt, was ihr passiert ist, dass sie zum Beispiel auch persönliche Beraterin der Vereinten Nationen zur Förderung Jugendlicher in Entwicklungsländern war oder dass sie für die New Yorker Polizei Seminare gegeben hat, damit die besser mit den vielen Einwanderern klarkommen, die dann plötzlich in New York aufgetaucht sind oder auch ihr Zuhause finden wollten und arbeiten wollten und dass sie keine Vorurteile haben und dass sie die Menschen einfach auch gut behandeln. Also sie hat ein unglaublich spannendes Leben. Und ja, mal gucken, wie alt sie noch wird.
Hoffentlich also, ganz alt.
Ganz alt, ja. Also 95 ist sie wohl schon. Hat ihren Geburtstag ganz groß gefeiert in Wien. Und eine sehr beeindruckende Frau. Es ist keine trockene Biografie. Es wird nämlich so fröhlich wegerzählt, diese Interviews, die er dann so in eine Geschichte verpackt hat. Und das sagt er auch dann am Ende zu ihr, als er sie im Hotel besucht und sie da im Bett liegt. Da sagt er nämlich auch zu ihr, übrigens, ich schreibe ein Buch über dich. Er schreibt endlich mal ein Buch über einen lebenden Menschen. Und das findet sie also ganz faszinierend, dass er etwas über sie schreiben will. Und sie sagt, ja, mach mal, sozusagen. Und ja,
fand ich... Du müsstest einfach alle lesen, glaube
ja,
ich.
Ja, fand ich cool. Fand ich richtig, richtig toll. Eine ganz beeindruckende Frau.
Ja.
Jetzt wird es ein bisschen ruhiger.
Ja, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Jetzt können wir von Österreich geht es jetzt nach Piemont. Ich bin wieder in den 90ern, aber diesmal Anfang der 90er. Und ich habe nämlich... genau, der Timon Koppert war ja 800 Seiten, jetzt ist ein sehr...
Doch, ein dünnes Büchlein.
Genau, klein, aber fein. genau, unter 200 Seiten. Alex Capu, Das kleine Haus am Sonnenhang, bei Hansa erschienen. Und ja, den Capu lese ich auch zu gerne. Er hat auch so eine ja, schöne, ja, literarische, ruhige Art zu schreiben. Und in diesem Buch geht es eben darum, wie er Anfang der 90er sich ein kleines Haus gekauft hat. In Piemont und wie er da seinen ersten Roman schreibt. Und er verbringt eben viel Zeit beim Schreiben und darum geht es auch in diesem Buch teilweise, wo er dann ja übers Schreiben erzählt oder sich dann überlegt, über andere Schriftsteller was erzählt und wo man daran denken muss beim Schreiben. Beispielsweise, er möchte nicht einfach Personen, die er persönlich kennt, in seine Bücher einpacken, also und dann benutzen als Charaktere. Mhm. Und manchmal sind die Charaktere in seinen Büchern dann doch sehr ähnlich. Beispielsweise zu einem, da hat er eins geschrieben, wo er im Grunde so auch drin vorkommt. Also die Person ist, hat dann auch so eine Bar wie er, aber die Person hat eben drei Söhne. Er selber hat fünf Söhne und er war halt der Meinung, wenn er schreibt, die Person in dem Buch hat fünf Söhne, das glaubt ihm keiner. Also beim Lesen bleibt man dann erstocken. Das, genau, das ist so unwahrscheinlich, das glaubt ihr nicht. Deswegen muss man das so ein bisschen abwandeln. Und ja, von Handlung ist eben viel über, dass er da eben alleine schreibt, aber er hat auch Freunde, die da manchmal auftauchen und verbringt auch ein bisschen Zeit mit seiner Freundin. Und die sind so ein bisschen, ja, an unterschiedliche Persönlichkeiten. Also wenn sie beispielsweise essen gehen, er bestellt immer die gleiche Pizza. Das findet sie ganz furchtbar. Sie muss mal eine neue Pizza bestellen. Das findet er dann ganz furchtbar. Also, da sind sie halt ganz unterschiedlicher Meinung. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr irgendwie eine Pizza, die ihr immer haben wollt oder lieber...
Also ich habe schon so ein paar Pizzen, da weiß ich halt, okay, die mag ich auf jeden Fall, aber ich variiere schon zwischendurch. Aber ich bin auch nicht so ganz was Neues ausprobieren, bin ich immer sehr vorsichtig. Weil ich gehe nicht so oft irgendwo, gerade wenn ich so essen gehe, das mache ich nicht oft. Und wenn ich dann essen gehe, dann will ich natürlich auch was essen, von dem ich weiß, dass ich das wahrscheinlich mag. Und deshalb bin ich da doch sehr zurückhaltend, was das Ausprobieren angeht.
So geht es mir auch. Also viel essen gehe ich nicht, aber wenn wir hier zu Hause Pizza machen, dann... ja, kann man schon sagen, dann ist auf meiner Hälfte immer das Gleiche. Immer Gemüse, Ja, doch. Obwohl manchmal, doch, manchmal experimentiere ich auch ganz wild drauf los, aber nicht so furchtbar.
Ja, ich habe auch so mal ein paar Pizzen, die ich auch gerne unterschiedlich mag, aber ich habe auch manchmal, wenn ich da so ein Restaurant finde, wo ich ein Gericht so gut finde, dann,
ja, dann immer dasselbe
bestellen. Die Eins, oder?
Ja, man sitzt dann vor der Speisekarte und überlegt so ganz kurz, ach, du könntest auch mal was anderes essen, aber dann kommt der Kellner oder die Kellnerin und bist so, nein, es muss wieder das werden.
Aber dieses kleine Haus am Sonnenhang, das sieht schon von außen so schön aus.
Das sieht nach so einem richtig schönen Sommerbuch aus.
Genau, das ist wirklich schön. Also, er geht dann auch manchmal in die Bar Pierluigi. Das, die Personen, die da auch immer, die Stammgäste sind auch großartig beschrieben. Und das bringt eben auch richtig Spaß, da ihm halt zuzuhören. Und dann kommt es aber in dieser Gegend zu einem Verbrechen. Und zwar...
ein Krimi!
Genau, wird da in der Kirche Geld gestohlen.
Ui.
Und dann muss der... Marcello
hieß der, glaube ich. Verrat nicht alles.
Nee, genau, ich verrate nicht alles. Marcello nennt er sich, also so ein Kommissar. Der ist dann dafür zuständig, wird dann gerufen, es ist schon abends. Eigentlich will er seinen Krimi zu Ende gucken, aber er muss da ja halt auftauchen. Und eigentlich weiß er ja auch schon, wer der Täter ist, denn da kennt man sich ja alle. Und er weiß da sofort, wer dahinter stecken könnte. Und genau, wie er das löst, verrate ich natürlich nicht. Aber es ist schon sehr ungewöhnlich, wie er das macht. Und das ist halt wirklich ein sehr schönes Buch. Und auch diese ruhige Art, die Alex verführt, da wird er so ein bisschen auf die Probe gestellt, denn am Ende kriegt er noch so einen ungewollten Besucher und da muss er dann irgendwie, versucht er erst in seiner ruhigen Art damit umzugehen, aber so richtig funktioniert das eben nicht und dann muss man halt sehen, wie er das denn doch löst am Ende. Also es ist wirklich, ein sehr schönes Buch, also wirklich so schön zum Lesen.
Ich mag seinen Stil auch sehr. Ich habe ja dieses, es geht... Das Leben ist gut, heißt es, genau. Da hat der auch, der Erzähler hat ja auch eine Bar.
Ja.
Und weil du gerade sagtest, dass die in der Bar so alle zusammen und man kennt sich in dem kleinen Ort, das ist auch in einem kleinen Ort. Und die Bücher sind wirklich so, so ganz leise erzählte Bücher. Mhm. Das gefällt mir auch. Hat einen schönen Stil, Geschichten zu erzählen und auf Menschen zu blicken, finde ich. Ja, und Janina hat auch so ein dünnes.
Ich habe auch noch so ein dünnes.
Darfst du auch nur einen Satz zu sagen?
Okay, einen Satz. Oh, das wird aber ein langer. Das wird dann so ein Bandwurmsatz, fürchte ich. Also, ich habe noch mitgebracht von Isabelle Autissier, Aqua Alta. Ist bei Mare erschienen und wurde übersetzt von Kirsten Gleinig. Einige von euch kennen sie vielleicht. Sie hat auch geschrieben Das Clara Vergessen und Das Herz auf Eis. Für mich war jetzt aber Aqua Alta tatsächlich das Erste, was ich von ihr gelesen habe. Die anderen zwei stehen zwar auch noch auf meiner Liste, weil Christiane die auch so gerne mag, aber ich habe es leider noch nicht geschafft, wie das immer so ist.
Kommt aber, Zeit, kommt Buch.
Genau. Aqua Alta erzählt ja sozusagen eine alternative Zukunftsvision, sage ich mal. Also es ist 2021 und Venedig ist von einem letzten Aqua Alta, einem letzten Hochwasser verschlungen worden und untergegangen. Und wir fahren in der ersten Szene zusammen mit Guido Malegatti durch diese Ruinen und er ist auf der Suche nach seiner Frau und seiner Tochter, die seit dem Unglück verschwunden sind. Und dann beginnen wir so in Rückblenden zu erfahren, wie es denn zu diesem Untergang überhaupt gekommen ist. Und wir erfahren das alles anhand von dieser kleinen Familie. Und es ist ein Buch, was wirklich wahnsinnig schön geschrieben ist. Also wir erfahren Venedig wirklich aus allererster Hand. Ich fand es super, super schön. Ich war selber noch nie in Venedig. Ich war schon in Florenz, aber Venedig habe ich leider noch nicht geschafft. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, wo ich Aqua Alta gelesen habe, war ich quasi einmal da.
Ich war auch noch nicht da, aber ich hatte so Bilder im Kopf.
Man hat so die Bilder vor Augen. Man geht an dem Dogenpalast entlang und fährt mit dem Boot durch die Lagune. Ach, also so schön. Und deshalb ist natürlich, dadurch, dass man weiß, dass Venedig ja dem Untergang entgegensteuert, ist das Ganze natürlich umso tragischer und hat auch so eine leicht melancholische Note. Und wie gesagt, anhand dieser kleinen Familie erfahren wir so ein bisschen, was die Probleme Venedig sind. Also Guido Malegatti ist zum Beispiel, der ist Stadtrat und der ist großer Fan von diesem boomenden Tourismus.
Ja.
Der ist sehr auf Wirtschaftlichkeit bedacht und der ist Freund von allem, was irgendwie Geld in die Kassen dieser Stadt spült, um damit dann noch mehr Hotels zu bauen und Wohnungen in Airbnbs zu verwandeln und was weiß ich. Genau. was er dabei so unter den Tisch wischt, sind eben diese Probleme, die Venedig hat, dass die Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel so große Wellen erzeugen, dass der Schlick der Lagune total durchwühlt wird und dass das auch für die Stelzen, auf denen Venedig gebaut ist, ganz, ganz schlimm ist. Das lässt er alles, wischt er von der Hand. Es wird sich alles regeln durch das große Projekt, was Venedig tatsächlich seit einigen Jahren in Arbeit hat, das Mose-Projekt, wo so riesige Staumauern hochgezogen werden, um eben diesem Aqua Alta, das regelmäßig passiert, Herr zu werden. Und ihm gegenüber steht aber seine Tochter Lea. Lea ist jung, Lea ist Studentin und Lea verliebt sich eigentlich in Venedig während ihres Studiums. Und sie beginnt, sich für diese Stadt einzusetzen und sich für den Umweltschutz einzusetzen und irgendwie zu versuchen, diese Stadt vor diesem drohenden Untergang zu bewahren. Und sie stößt dabei natürlich sehr an ihren Vater. Die Beziehung zwischen den beiden verschlechtert sich sehr schnell, sehr stark. Und zwischen den Stühlen sitzt dann die Mutter, Maria Alba, die einer venezianischen Adelsfamilie entstammt und dadurch auf ganz besondere Art und Weise eigentlich mit dieser Stadt verbunden ist. Ja, und sie versucht irgendwie diese Familie zusammenzuhalten, es will aber nicht so wirklich klappen und das ist eigentlich so der zentrale Konflikt des Ganzen. Und mehr will ich auch eigentlich über die Handlung gar nicht verraten, weil wie gesagt, es ist nicht besonders dick und man kann aber auch eigentlich nicht spoilern, weil wir wissen ja, was am Ende mit Venedig passiert. Ja. So, ne?
Nee, man kann nicht spoilern.
Nee, kann man nicht, aber trotzdem, ich finde, es ist wirklich
Isabelle Ortiz
so schön.
Ja, so eine schöne Sprache, das, also... Und dann muss man dazu sagen, das ist aus dem Mare Verlag,
den wir sowieso lieben. Ja, lieben wir sowieso. Die machen ja immer Bücher, die irgendwas mit dem Meer oder Wasser zu tun haben.
Genau.
Und deshalb, also wirklich wunderschön. Und es ist natürlich auch ein Appell daran, Venedig jetzt und heute zu retten, weil Venedig ist zu unserer Zeit Gott sei Dank noch nicht untergegangen, hat aber all die Probleme, die in diesem Roman beschrieben werden, hat Venedig, dieser wahnsinnig große Tourismusboom, und die Kreuzfahrtschiffe und alles. Man kann das alles online sehr schön nachlesen oder auch Dokumentationen gibt es zuhauf. Ich habe mich dann auch so ein bisschen da noch reingelesen. Wirklich, also eine super faszinierende Stadt, eine tolle Stadt, die aber wirklich Hilfe braucht und bei der sich irgendwas ändern muss, sage ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall mein zweiter Tipp für euch. Isabelle Ortiz, Aqua Alta. Wirklich ein super schönes, kleines, feines Buch. Ja. Ich war ganz begeistert.
Wie kommt's?
Man merkt's.
Ja, und mein zweiter Buchtipp ist eigentlich so ein Doppelpack, muss man dazu sagen.
Du hast geschummelt, du machst einfach drei Bücher.
Geschummelt. Aber ich mache das so ganz kurz, so wisch ineinander über vielleicht. Und zwar, ich liebe ja Eve Harris. Und als ich vor, ich habe gerade mal reingeguckt, 2015 ist das erste Buch von ihr erschienen, was ich gelesen habe. Die Hochzeit der Charlie Kaufmann. Und wer mich im Laden kennt, der weiß, dass ich das, glaube ich, jedem, der ein bisschen was Außergewöhnliches möchte oder was Besonderes möchte oder eine schöne Frauengeschichte, dem haue ich das um die Ohren. Und jetzt, 2024, ist ein neues Buch erschienen. Eine Fortsetzung sozusagen. Die Hoffmann der Charlie Kaufmann. Was mich beim ersten Buch schon gleich fasziniert hat, ich bin ja auch so einer, ich lese immer rein in die erste Seite und bin schon vom ersten Satz an entweder klappt's oder nicht. Und der erste Satz bei der Hochzeit der Charlie Kaufmann heißt: Reglos stand die Braut da, unter Lagen kratziger Petticoats wie zur Salzsäule erstarrt. Konnte nur gut werden. Ja, und dann habe ich die Geschichte gelesen und man taucht ein in eine jüdisch-orthodoxe Welt, kann ich gar nicht anders sagen. Eve Harris hat super toll recherchiert, also ganz präzise, ganz genau. Und man erfährt dann von Chani Kaufmann, die verheiratet werden soll, auch verheiratet wird. Wer das Buch schon kennt, wird mir zustimmen. Es ist unglaublich toll geschrieben. Chani wird begleitet oder vorbereitet auf die Hochzeit von der Rabbinerin Silbermann. Und diese beiden Frauen stehen sich auch so in diesem ganzen Konflikt gegenüber, denn es geht um den Glauben, um den jüdischen Glauben, den man leben möchte, der sich aber auch nicht der Zeit angepasst hat. Also sie setzen sich sehr mit ihren Glauben, mit den Traditionen, mit den Regeln, mit den Geboten auseinander. Denn Chani hat ganz große Angst, wenn sie jetzt verheiratet wird, dass es ein ganz strenges, reglementiertes Leben wird, was sie führen soll in dieser jüdischen Gemeinde. Und die Rabbinerin, die hadert so ein bisschen mit ihrem Glauben und mit diesem Leben, ja, mit den Regeln, die quasi ja von, ich weiß nicht, Anne Knippi-Zeiten sind, die auch gar nicht mit der Zeit sich entwickelt haben oder, ja, die jungen Leute leben oder die Leute leben, die Menschen leben jetzt und dann hat sich aber nichts an diesen ganzen Traditionen und dann an diesen ganzen Geboten geändert. Das ist der erste Band. Wir wissen, dass sie heiraten wird. Es heißt ja auch die Hochzeit der Rabbi Kaufmann. Das hat mich sehr begeistert. Sie heiratet einen jungen Mann, Baruch, der genauso viel Angst hat vor der Ehe wie Rani selbst. Aber die beiden kriegen das schon hin. Und dann kam jetzt der zweite Band, die Hoffnung der Rani Kaufmann. Und man konnte sich ja, also ich konnte es mir jedenfalls schon ziemlich gut denken, um was es geht, nämlich ums Schwangerwerden, um Mutterwerden. Und der erste Satz heißt, erst hatte sie auf einen Mann gewartet, nun wartete sie auf ein Baby. Genau, und darum geht's auch. Und wieder treffen wir auf Rani und auch auf die Rabbizin Silbermann, die mittlerweile aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten ist. Und das ist echt heftig. Also die Geschichte spielt ja in der heutigen Zeit in London. Und in der Hoffnung der Rani Kaufmann ist es so, also Rani und Baruch haben geheiratet, leben in Jerusalem. Baruch soll Rabbi werden oder will Rabbi werden. Er studiert. Und die könnten eigentlich total glücklich sein. Aber Hanis Schwiegermutter und auch die ganze Gemeinde sozusagen warten eigentlich darauf, dass Rani schwanger wird. Und sie wird es einfach nicht. Und sie müssen sehr widerwillig, aber es geht halt nicht anders, weil es unglaublich viel Geld kostet. Sie müssen ihre Schwiegereltern, Hanis Schwiegereltern, um Unterstützung bitten, damit sie in einer Londoner Kinderwunschklinik der Sache auf den Grund gehen können. Und genauso ist es auch. Rani hat ganz große Befürchtungen, dass es an ihr liegen könnte. Denn wenn es an ihr liegt, das ist auch ein Gesetz in dieser Welt, dann kann Baruch sich einfach von ihr trennen und sich eine andere Frau nehmen. Und das ist natürlich eine ganz große Angst, die Rani hat. Und die beiden reisen von Jerusalem nach London. Sie haben einen Termin in dieser Kinderwunschklinik. Sie werden beide untersucht, was für sie, also wie Eva Harris das schon beschreibt, ist echt. Die wissen ja so wenig über ihren Körper, über all das, was damit zu tun hat. Das war schon, da habe ich den Kopf geschüttelt, da habe ich gegrinst, da habe ich alles. Es hat mich echt emotional durchgerüttelt, dieses Buch, kann ich anders sagen. Und sie kommen der Sache auf den Grund. Sie wissen, dass es an Rani liegt, weil sie ihren Eisprung an anderen Tagen hat, als das normal üblich ist. Und das kann aber vorkommen. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Und Rani denkt dann die ganze Zeit, ja, will mich dann Gott bestrafen? Natürlich will Gott sie nicht bestrafen. Was dann passiert? Also Rani muss irgendwie einen Weg finden. Und Baruch natürlich auch. Sie müssen irgendwie damit klarkommen, denn diese Schwiegermutter, die habe ich echt vor mir gesehen. Baruchs Mutter, als die gehört hat, dass die ein Problem haben und was für ein Problem sie haben, da habe ich diese Frau in ihrem Häuschen stehen sehen und habe gedacht, die reibt sich jetzt die Hände und sagt, ich wusste es doch, das ist nicht die richtige Frau für meinen Goldjungen. Ich habe es doch gleich gesagt. Also es ist mit unglaublich viel Humor geschrieben und als Rani dann in London ist und da so durch die Gegend läuft und nicht weiß, was sie machen soll und wie sie es machen soll, denn sie weiß, woran es liegt und das ist alles von diesen Gesetzen so festgeschrieben, dass sie halt irgendwie können sie da gar nicht, sie können nicht von sich aus alleine irgendwas regeln. Sie brauchen immer diesen Segen des Rabbis und der will aber nicht, der will ihnen nicht die Möglichkeit geben, dass sie sich an anderen Tagen vereinigen können und ein Kind zeugen können, weil das geht halt einfach nicht. Das ist so vorgeschrieben, das ist Gesetz schon seit 100 Millionen Jahren, was weiß ich. Da trifft sie auf die ehemalige Rabbizinerin und die hat die Gemeinde verlassen und was das für sie bedeutet und für die Familie, das hat ist auch wieder ganz beeindruckend erzählt. Und diese beiden Frauen, reden miteinander und wir lesen quasi abschnittweise, was diesen Menschen, die alle damit zu tun haben, also Chani, Baruch, die Schwiegereltern, die Eltern von Chani, die Rabbezinerin, die Rivka heißt im Buch, deren Familie, deren Kinder, die sich alle mit verschiedenen Regeln, Gesetzen, Gegebenheiten auseinandersetzen müssen, um wieder ein eigenständiges, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die aber trotzdem ihren jüdischen Glauben leben wollen, das hat mich unglaublich fasziniert. Durch dieses Buch fliegt man, und ich habe jetzt mit einer Kundin gesprochen, die es auch gerade gelesen hat, und die hat gesagt, hat mich gefragt, wie es mir gegangen ist, und habe ich gesagt, ich habe dann am Ende nachher, ich bin immer langsamer geworden und habe jeden Tag nur noch ein Kapitel gelesen, und dann steht halt Rivka da in London so und so, und dann wird von der ehemaligen Rabbezinerin erzählt, was sie macht, dass sie Geld verdienen muss, dass sie in so einem Supermarkt arbeitet, da die Regale auffüllt, dass sie sich so nach voller Sehnsucht nach ihren Kindern verzehrt. Und dass sie aber weiß, ihr Mann kann sich von ihr scheiden lassen und sie wird ihre Kinder nie wiedersehen. Dann liest man Kapitel über die Kinder, was die machen und was sie denken und wie sie darunter leiden, dass die Eltern sich getrennt haben und dass aber nun mal die Bestimmungen in dieser Gemeinde so sind, dass sie sich nicht sehen können oder auch verhindert wird, dass sie sich sehen und miteinander reden. Dann diese Schwiegereltern von Chani. Ich bin immer langsamer geworden zum Schluss und habe dann am Ende gedacht, ach ja, aber ich werde euch nicht verraten, wie es zu Ende geht, weil es ist echt cool gemacht. Und ich muss Eve Harris sehr danken, dass sie so eine tolle Fortsetzung geschrieben hat. Mich hat es sehr beeindruckt und ich fand auch richtig rundherum gelungen, wie man so einen Einblick bekommt in dieses jüdische Leben, was uns ja wahrscheinlich allen total fremd ist oder was wir wahrscheinlich nur vom Hörensagen so ein klein bisschen einen Einblick haben. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass jeder leben darf, wie er will. Und bin ich eigentlich immer der Meinung. Und ich finde es auch gut, dass sie sich so offen mit dieser ganzen Geschichte des jüdischen Glaubens auseinandersetzt. Also mir hat das unglaublich gut gefallen. Es sind im Diogenes Verlag erschienen, die Bücher von Eve Harris. Und aus dem Englischen von Katrin Bielfeld. Und wenn man so was richtig Tolles mag mit viel Frauengeschichte, mit einem Einblick mal in eine für uns wahrscheinlich vollkommen fremde Welt, finde ich, ist das absolut gelungen. Hat mir total viel Spaß gemacht. Könnte die gleich von vorne wieder anfangen. Ich hab jetzt mit einer Kundin darüber gesprochen und ich konnte gar nicht so schnell erzählen, wie hat die gesagt, Sie sind so begeistert, dass ich Ihre Sätze überschlagen. Merken Sie das? Ja, habe ich gesagt, bin ich. Weil die auch so einen schönen Schreibstil hat. Also, und das ist ja so etwas, ja, wann begegnet einem sowas mal, ne? Dass man so denkt, ach, liest den ersten Satz und schon bist du mitten in dieser Geschichte drin. So ging es mir halt auch mit den Büchern. Also, kann ich nur sehr empfehlen. Die Hochzeit und die Hoffnung der Chani Kaufmann. Großartige Literatur. Ja.
So.
Jetzt atmen wir mal kurz durch. Und das war's von
uns. Das war's, wir sind fertig. Wir sind durch.
6 Bücher, die euch vielleicht Lust machen auf mal reinlesen, vielleicht auch zur Hand nehmen oder wie auch immer. Und stürmt einfach eure Buchhandlung oder die Büchereien. Guckt euch die Bücher mal näher an. Und schreibt uns mal, wenn ihr vielleicht das eine oder andere kennt, schreibt euch doch mal.
Ja, wir. Schreibt uns.
Genau, wir sind immer gespannt und freuen uns über jegliches Feedback. Auch Kritik darf geäußert werden.
Ist vollkommen okay.
Ist vollkommen okay, genau. Lernen gerne dazu. Und der nächste Podcast kommt von den Buchliebhaberinnen aus der Buchhandlung Schweizer Fachinformation. Die haben mit Sicherheit sich auch wieder was Tolles ausgedacht.
Ja, stimmt. Die haben auch wieder ganz tolle Lesetipps für euch.
Ja. Und da dürft ihr drauf gespannt sein.
Genau. Und wir sehen uns dann im...
Wir sehen uns.
Wir hören uns. Vielleicht sehen wir uns ja auch im Laden, wer weiß.
Vielleicht kommt ihr uns ja mal besuchen.
Genau. Wir hören uns dann wieder im... Juni, richtig?
Im Mai. Nee, im Mai, wir sind wir im April
jetzt
dran.
Für April.
Ach, ich bin schon ganz durcheinander.
Die Schweizer sind im Mai und wir und sehen, hören uns dann wieder im Juni.
Ganz genau, im Juni.
Also viel Spaß und bis dann.
Bis dann.
Tschüss.